Ich begrüße Sie also herzlich zur Präsentation des Grundrechte-Reports 17. Mein Name ist Till Müller-Heidelberg von der Humanistischen Union und ich spreche für die Herausgeber, die Sie vorne auf dieser Liste sehen, auf dieser Cover sehen. Wobei ich betonen möchte, da geht es nicht um Einzelpersonen, sondern diese Personen stehen jeweils für die Herausgeberorganisationen, die dann ebenfalls abgedruckt sind. Das heißt die Humanistische Union, das Komitee für Grundrechte und Demokratie, der Bundesarbeitskreis kritischer Jura-Gruppen, Pro Asyl, Republikanische Anwältinnen und Anwälteverein, Vereinigung demokratischer Juristinnen und Juristen, Internationale Liga für Menschenrechte und die Neue Richtervereinigung. Sie alle kennen die sogenannten Verfassungsschutzberichte der Innenminister von Bund und Ländern, die jedes Jahr erscheinen und die, wenn man sie liest, eigentlich wenig Erkenntnisgewinn versprechen. Ein politisch interessierter Zeitungsleser weiß mindestens 90% dessen, was da drin steht. Was aber noch viel schlimmer ist, die sollen ja zeigen, welche Organisationen, welche Personen gegebenenfalls unsere Verfassung, unsere Grundrechte, unsere berühmte freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährden. Und noch keine dieser Organisationen hat je unseren Rechtsstaat, unsere Grundrechte, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährdet. Und deshalb haben die Herausgeberorganisationen vor 21 Jahren beschlossen, wir wollen jetzt aufzeigen, wer wirklich die Grundrechte gefährdet. Das sind nämlich im Wesentlichen, nicht ausschließlich, aber im Wesentlichen, staatliche Institutionen. Wenn ich nur dieses eine Beispiel hervorheben darf, es vergeht eigentlich kein einziges Jahr, in dem nicht das Bundesverfassungsgericht ein Gesetz für verfassungswidrig erklärt. Ein Gesetz, das unsere Bundestagsabgeordneten und der Bundesrat und damit die Landesregierungen beschlossen haben, die ja eigentlich dazu da sind, diese Verfassung zu schützen. Und die Verfassungswidrigkeit fällt dann auch nicht aus dem heiteren Himmel des Bundesverfassungsgerichts, sondern praktisch immer ist bereits in den Gesetzesberatungen den gesetzgebenden Körperschaften gesagt worden, von den Fachverbänden, von den Wissenschaftlern, dieses Gesetz ist verfassungswidrig und trotzdem wird es beschlossen. Das ist doch eigentlich unglaublich. Jedes Jahr mindestens ein Gesetz, manchmal mehrere, für verfassungswidrig. Wir haben uns deshalb zum Ziel gesetzt, wir wollen zeigen, wo die wirklichen Gefährdungen sind, die eben im Wesentlichen vom Staat kommen, teilweise auch von gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Organisationen. Und jeweils über das letzte Jahr, jetzt an 2016, berichten wir in unserem Grundrechte-Report. Und deshalb ist dieser Grundrechte-Report spätestens seit seinem 20. Band vom letzten Jahr bekannt als der wahre Verfassungsschutzbericht. Denn das andere, die offiziellen, streuen uns allenfalls Sand in die Augen. Ich will noch Folgendes sagen, das zeigt, die Verfassung schützen kann keine Behörde. Die stärkste Verfassungsschutzbehörde, die es je auf deutschem Boden gab, war die Stasi in der DDR mit über 100.000 Hauptamtlichen. Vergleich, unsere jetzigen Verfassungsschutzbehörden haben zusammen 7.000. Und selbst diese stärkste Verfassungsschutzbehörde konnte ihre Verfassung, ihre Regierung nicht schützen gegen das Volk. Und das heißt, unsere Verfassung muss geschützt werden. Von uns allen, von der Gesellschaft, von den Bürgern, die müssen sich engagieren für die Verfassung, für die Grundrechte, wobei wir die Grundrechte bewusst weit verstehen. Es sind nicht nur Artikel 1 bis 19, sondern es sind grundlegende Prinzipien wie etwa der Rechtsstaat, der Sozialstaat nach Artikel 20, die Demokratie, die eben aufzeigen, wo die gefährdet werden. Wir wollen alle Bürger damit motivieren, sich zu engagieren für den Schutz dieser Grundrechte. Und deshalb beende ich diese kurze Begrüßung mit zwei Sätzen der ehemaligen Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, Professor Jutta Limbach, die bei der Präsentation des Grundrechte-Reports, das hat sie mehrfach getan, dazu schlicht gesagt hat, eine Pflichtlektüre.
Danke, Till Müller-Heidelberg. Ich darf Sie jetzt ausnahmsweise tatsächlich zum Verfassungstag hier begrüßen, zur Vorstellung des Grundrechte-Reports. Wir machen das ja immer in dieser Zeit um diesen Verfassungstag herum, aber es gelingt natürlich nur selten, genau diesen Tag auch dafür nutzen zu können und hoffen deshalb, dass das auch nochmal tatsächlich wahrgenommen wird. Ich bin Elke Steven vom Komitee für Grundrechte und Demokratie und freue mich jetzt vor allem zunächst Herrn Georg Restle begrüßen zu können, der selber Jurist und Journalist ist und das Politmagazin Monitor seit 2012 leitet und moderiert. Dieses Magazin steht ja gerade auch für den investigativen Journalismus, der immer weniger tatsächlich gemacht werden kann. Er wird jetzt gleich den Grundrechte-Report einmal grundlegend vorstellen, besprechen. Dann sitzt daneben Herr Oliver Rass, der ist der Sprecher der Gefangenengewerkschaft, der bundesweiten Organisation und hat im Mai 2014 diese Gewerkschaft mit Gefangenen gegründet. Da sage ich zu dem Thema gleich später noch was. Ich würde mich jetzt zunächst mal freuen, wenn Sie den Grundrechte-Report besprechen.
Herzlichen Dank für die Einladung zur Präsentation des Grundrechte-Reports 2017. Ich kann als Vorbemerkung kurz sagen, ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Nicht nur, weil ich als Jurist für den Bundesarbeitskreis kritische Juragruppen vor vielen, vielen Jahren selbst aktiv war, sondern weil es mir auch als Journalist und politisch denkender Mensch ein Grundbedürfnis ist, diesen Grundrechte-Report in dieser Art und Weise zu präsentieren, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es gerade in diesen Zeiten eine solche Dokumentation dringender braucht denn je. Weil wenn man sich den Grundrechte-Report 2017 anschaut, dann wird man feststellen, dass es eine eigentlich erschreckende Chronik des flächendeckenden Staatsversagens ist. Staatsversagen im Hinblick auf den Schutz von Menschenrechten und Grundrechten und das auf fast allen Ebenen der staatlichen Gewalt. Die Gesetzgebung im letzten Jahr und auch in diesem Jahr hat in weiten Formen Eingriffsbefugnisse von Polizei und Geheimdiensten erweitert. Polizei und Geheimdienste selbst haben in Skandalen und üblicher Praxis deutlich gemacht, was sie von Grundrechten, vom informationellen Selbstbestimmungsrecht von Bürgern halten, deutlich gemacht in dem Skandal, der ja auch besprochen wird, des BND und der Überwachungspraxis des Bundesnachrichtendienstes. Besonders bedrückend in diesen Zeiten ist allerdings, dass dieses Staatsversagen von breiten Teilen der Bevölkerung relativ kritiklos getragen und scheinbar auch unterstützt wird. Dass eine Grundüberzeugung zu schwinden droht, dass Grundrechte und Menschenrechte vor allem Abwehrrechte gegenüber dem Staat sind und dass ein Trugschluss sich breit macht in dieser Gesellschaft, dass der Staat als Garant von Sicherheit in gleichem Maße eben auch der Garant von Freiheiten sein kann. Der alte Grundsatz in dubio pro libertate scheint in diesen Zeiten abgelöst zu werden durch den Grundsatz in dubio pro securitate. Und selbst wenn wir die Terroranschläge des letzten Jahres oder auch den Terroranschlag von gestern betrachten und nachvollziehen können, dass weite Teile der Gesellschaft ein gesteigertes Sicherheitsbedürfnis angesichts der Bilder haben, die da seit Monaten ausgestrahlt werden, so spüren wir doch, und das finde ich dann doch sehr bedenklich, gerade jetzt im aufkommenden Bundestagswahlkampf, dass sich ein Überbietungswettbewerb in Sachen Sicherheit abzuzeichnen droht innerhalb der Großen Koalition. Und dass insbesondere die Oppositionsparteien, die eigentlich zumindest in Teilen als Garant für Bürger- und Freiheitsrechte galten, früher noch die FDP oder auch die Grünen, scheinbar das Sicherheitsthema als das tragende Thema im Wahlkampf zu erkennen scheinen und dass damit es schlecht auszusehen droht oder scheint, was den Schutz von Grund- und Freiheitsrechten nicht nur in diesem und dem zurückliegenden Jahr, sondern auch in der Zukunft angeht. Ganz zu schweigen von einem aufkommenden Nationalismus und den Parteien, die ihn nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa tragen und dem damit einhergehenden Staatsverständnis der Ausgrenzung weiter Teile der Bevölkerung vom Anwendungsbereich der Grundrechte. Dass wir heute wieder erklären müssen, warum der Anwendungsbereich des Artikel 1 Grundgesetz nicht vor der Nationalität und der Staatsbürgerschaft der Einzelnen Halt macht, sondern dass es ein Menschenrecht ist, das für alle gilt, zeigt, wie weit der Weg geworden ist, den auch wir Journalisten gehen müssen, wenn es darum geht zu überzeugen, warum Grundrechte nicht nur deutsche Rechte sind, sondern warum sie insbesondere auch für die Flüchtlinge gelten, die sich in diesem Land aufhalten. In solchen Zeiten ist es dringender denn je, dass es diesen Grundrechte-Report gibt. Und dieser Grundrechte-Report ist eine Chronik dieses Staatsversagens, wie ich es erwähnt habe. Aber er ist vor allem auch deshalb so elementar bedeutsam, weil zwei wichtige Bereiche zur Sprache kommen. Der eine Bereich ist der Bereich der ausufernden staatlichen und polizeilichen Befugnisse im Kampf gegen den Terrorismus. Aber der zweite Bereich, und das ist einer, den dieser Grundrechte-Report zu Recht auch ernst nimmt, ist der Bereich der weitgehenden Entrechtung von Flüchtlingen und der Einschränkung von Menschenrechten im Zusammenhang mit der Abschottungs- und Abwehrpolitik von Flüchtlingen in Europa. Einen dritten Bereich, den der Grundrechte-Report auch ins Auge nimmt und den ich für wichtig halte, ist der Bereich der, in Europa spricht man von sogenannten sozialen Grundrechten, hier spricht man vom Sozialstaatsprinzip, der Einschränkung von Beteiligung und Partizipationsrechten, aber auch das zunehmende Auseinanderdriften dieser Bevölkerung, die eigentlich, und darauf komme ich gleich noch, durch das Sozialstaatsprinzip des Artikel 20 Grundgesetz verhindert werden soll. Zu diesen drei Bereichen möchte ich gern im Einzelnen ausführen und mich dabei im Wesentlichen auf den Grundrechte-Report beziehen. Zum ersten Bereich der ausufernden Befugnisse von Überwachungsrechten für Polizei und Geheimdienste liefert der Grundrechte-Bericht nochmal eine eindrückliche Chronik der Überwachungspraxis des BND. Der geheime Prüfbericht des Bundesdatenschutzbeauftragten, auf den Bezug genommen wird, der damals zahlreiche Verstöße aufgelistet hat, die es erstaunlicherweise kaum in die breitere öffentliche Wahrnehmung geschafft haben, sondern für Zeitungsleser und Interessierte den Skandal öffentlich gemacht haben. Aber ich spreche selber aus Erfahrung, es war schon schwierig genug, dieses Thema in einem Medium wie dem, für das ich arbeite, zu präsentieren. Und gäbe es die politischen Magazine nicht, Sendungen wie Monitor oder andere, wäre dieses Thema, behaupte ich, in der Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kaum aufgetaucht. Dieser geheime Prüfbericht des Bundesdatenschutzbeauftragten hat damals zahlreiche Verstöße aufgelistet. Es ging um die Einrichtung von Datenbanken und Dateien mit hochsensiblen Daten ohne eine entsprechende Einrichtungsanordnung. Es ging um die jahrelange anlasslose und verdachtsunabhängige Massenüberwachung von völlig unbescholtenen Bürgern. Und vor allem, und das ist ja deutlich geworden, auch in der Berichterstattung beim Monitor, die Weiterverwertung von Daten an die NSA und andere Geheimdienste, darunter die Daten auch sogenannter Kontaktpersonen, die mit Terrorismus oder Verfassungsfeindlichkeit nichts, aber auch gar nichts zu tun haben. Die Übernahme der Selektoren der NSA ohne die Prüfung der Erforderlichkeit im Einzelfall ist ein weiterer Punkt. Und ich möchte in diesem Zusammenhang auch nicht unerwähnt lassen, dass die Einschränkung der Kontrollrechte des Parlaments durch das Bundesverfassungsgericht mit einer geradezu abenteuerlichen Begründung, nämlich der Begründung, dass die Gewaltenteilung eben kein Checks of Balance mehr ist, sondern dass die Gewaltenteilung ein Garant für den Freiraum der Exekutive bedeutet, hier unkontrolliert aktiv sein zu dürfen, deutlich macht, dass dieser Grundgedanke, ein Grundrecht auf Sicherheit zu konkretisieren und quasi als Generalschranke für Freiheitsrechte festzusetzen, mittlerweile auch das Bundesverfassungsgericht erreicht hat und dass das eine besonders bedenkliche Entwicklung ist, weil wir doch in den letzten Jahren das Gefühl hatten, dass wir ohne das Bundesverfassungsgericht hier in Karlsruhe in vielen Bereichen einen Durchmarsch der Legislative erlebt hätten und dass es insbesondere, wenn wir ans BKA-Gesetz und an andere Beispiele denken, doch noch das Bundesverfassungsgericht war, das hier zumindest am einen oder anderen Punkt eine gelbe Lampe, wenn nicht gar ein rotes Licht, leuchten hat lassen. Und damit bin ich beim BKA-Gesetz, wie Sie wissen, vor einem Monat im Bundestag jetzt doch verabschiedet, weitreichende neue Eingriffs- und Verknüpfungsbefugnisse, die damit in die Grundrechte vieler Menschen eingreifen werden, vor allem über die Gefahr, dass dadurch sogenannte kriminelle Scheinkarrieren kreiert werden können, dass also Menschen allein durch die Tatsache, dass sie durch verschiedene Verknüpfungen immer weiter polizeibekannter werden können, ihre Daten eine Eigendynamik erfahren können, die dazu führt, dass sie möglicherweise im Fokus der Polizeibehörden in den Bereich der Kriminalität rücken, in den sie nicht gehören. Dass diese anlasslosen und verdachtslosen Massenüberwachungen eines der Kernmerkmale des überbordenden Sicherheitsstaats des letzten Jahres sind, auch das zeigt der Grundrechte-Report 2017. Das betrifft eben nicht nur das BKA-Gesetz oder die Überwachungspraxis des BND, sondern natürlich auch die Diskussion über die Vorratsdatenspeicherung, wo allem Anschein nach die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs in Bezug auf Schweden und Großbritannien für den Gesetzgeber in Deutschland nur geringfügige Auswirkungen zu scheinen hat, so wie die Vorratsdatenspeicherung am 1. Juli, meine ich, in Kraft treten soll, wird sie nach wie vor die Kritik sich anhören müssen, dass wir es hier weiterhin mit weitflächigen Verdachts- und anlasslosen Überwachungen einen Großteil der Bevölkerung zu tun haben. Dazu gehört ganz sicher auch, und das darauf weist der Grundrechte-Report 2017 hin, die Anwendung § 22 Bundespolizeigesetz, die anlasslose und verdachtslose Überwachung und Registrierung von Migrationsvergehen in Flughäfen, in Zügen und an Bahnhöfen. Wie weit das führen kann, und darauf kann ich noch weitergehend hinweisen, haben wir Silvester 2016, 2017 in Köln erleben können. Einen konkreten Anlass gab es nicht. Es gab allenfalls die Angst, dass ich wiederholen könnte, was im Vorjahr in Köln passiert ist. Das führte dazu, dass innerhalb des Bahnhofs weiträumig selektiert wurde, dass jeder Mensch, der auch nur irgendwie in den Augen der Polizei ausländisch aussah, durch die linke Tür musste und alle, die irgendwie deutsch aussahen, durch die rechte Tür mussten. Das zeigt, dass der Vorwurf des Racial Profiling, der immer wieder erhoben wird im Zusammenhang mit der Anwendung des § 22 Bundespolizeigesetz, hier auf eklatante Weise angewandt worden ist und damit auch in eklatanter Weise gegen das Diskriminierungsverbot des Grundgesetzes verstoßen wurde. Und das möchte ich auch nochmal sagen, ohne dass es im Zusammenhang der Silvesternacht 2016-17 dafür einen konkreten Verdacht gegeben hätte. Das heißt, allein die PR-Arbeit und die Angst eines Polizeipräsidenten und eines Innenministers, solche Bilder vor der Landtagswahl 2017 in Nordrhein-Westfalen wiederzuhaben, hat dazu geführt, dass weitflächig Menschen in Köln diskriminiert worden sind. Das ist der eine Bereich, auf den der Grundrechte-Report hinweist. Es gibt den anderen Bereich, der nicht minder wichtig ist, und das ist die Rechtlosstellung von Flüchtlingen im Zusammenhang mit diversen Entscheidungen des Gesetzgebers, aber auch der Exekutive. Zu Recht weist der Grundrechte-Report darauf hin, dass der sogenannte Türkei-Deal, den auch wir als Journalisten als nichts anderes bezeichnen, weil es ist ein Deal und ein schmutziger Deal, einen eklatanten Rechtsverstoß beinhaltet. In der öffentlichen Debatte, die zu Recht politisch diesen Deal kritisiert hat, ist untergegangen, dass die Abmachung zwischen der Bundesregierung und der türkischen Regierung deutlich und klar gegen die Genfer Flüchtlingskonvention und gegen europäisches Recht verstößt. Darauf nochmal hinzuweisen und das zu unterstreichen, ist auch mir heute ein Anliegen, weil wir auch beim Monitor damals darüber berichtet hatten und wir die einzigen waren, hatte ich das Gefühl, die zumindest in unserem Medium nochmal deutlich gemacht haben, dass die Türkei als sicherer Drittstaat, als der sie ja galt in diesem Türkei-Deal, niemals hätte anerkannt werden können, weil sie die Voraussetzungen dafür schlicht nicht erfüllt. Darauf weist der Grundrechte-Report hin. Weder wendet die Türkei die Genfer Flüchtlingskonvention unbegrenzt an, sie beschränkt sie auf europäische Flüchtlinge, noch gilt der Schutzstandard der Europäischen Menschenrechtskonvention, noch weigert sich die Türkei, Flüchtlinge nach Syrien zurückzuschieben, was sie tut, wie wir selbst beim Monitor nachgewiesen haben. Das zeigt, dieser Deal hätte so nie und nimmer abgeschlossen werden können. Das Bedenkliche dabei ist, und das ist ja mittlerweile auch bekannt, dass insbesondere die Unionsparteien planen, nach der Vorgabe dieses Deals weitere Deals abzuschließen mit Staaten in Nordafrika. Dazu gehört dann auch Libyen. Daran sieht man, dass die Schleuse weit geöffnet worden ist, dass es der Bundesregierung oder Teilen der Bundesregierung offenbar völlig gleichgültig ist, dass hier Rechtsverstöße in Kauf genommen werden, wenn es nur darum geht, Flüchtlinge aus Europa fernzuhalten. Neben dem Türkei-Deal und den geplanten Deals, die ankommen, weist der Grundrechte-Report zu Recht, aber auch darauf hin, in welch weitem Ausmaß Grundrechte für Flüchtlinge im letzten Jahr ausgehebelt worden sind, abgeschafft worden sind, eingeschränkt worden sind. Im Beitrag über die Reform des Dublin-Systems von Marei Pelzer wird deutlich darauf hingewiesen, dass die Veränderung der Zuständigkeitsnormen für Flüchtlinge, ob nämlich der Aufnahmestaat oder der Aufenthaltsstaat zuständig ist, dazu zu führen droht, dass wir in Europa einen massenweise rechtlose Flüchtlinge haben werden, die sich weder auf das Rechtsstaatsprinzip hier in Deutschland berufen können, noch auf Rechtsstaatsnormen aus den Ländern, in denen sie aufgenommen worden sind, wenn sie denn da überhaupt gelten sollten. Und dass es daran erhebliche Zweifel gibt, das wurde schon 2011, 2012 festgestellt, insbesondere im Hinblick auf Griechenland, aber auch auf Bulgarien, wo der Menschenrechts- oder der Rechtsstaats Standard für Flüchtlinge von höchsten Gerichten in Deutschland eben als nicht ausreichend bezeichnet worden ist. Dazu gehört aber auch die sogenannte Wohnsitzverpflichtung. Das ist in meinen Augen ein wirkliches Bubenstück der Bundesregierung. Wenn man sich die Urteile des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesverwaltungsgerichts vor Augen führt, und das macht der Grundrechte-Report, nach denen allein Lastenverteilungsargumente nicht ausreichen dürfen, wenn es darum geht, dass Flüchtlinge an einem Ort zu bleiben haben und ihn nicht wechseln können, sondern dass es mindestens integrationspolitisch begründet werden muss, dann ist es schon erstaunlich, dass die Bundesregierung ein Gesetz oder die Mehrheit des Bundestages ein Gesetz verabschiedet hat, in der sie schlicht die integrationsfördernde Wirkung dieser Wohnsitzverpflichtung behauptet, obwohl, und das ist ganz klar, vor allem für anerkannte Flüchtlinge und uns auch Asylsuchende, vor allem aber auch für anerkannte Flüchtlinge feststeht, dass gerade beim Bereich der Arbeitssuche es wichtig ist, dass Flüchtlinge die Möglichkeit haben, freizügig sich im Land zu bewegen, dass dieses Recht ihnen genommen wird, dass Integration damit verhindert wird, sondern aus rein fiskalischen oder Abschreckungsgründen diese Wohnsitzverpflichtung festgesetzt worden ist, widerspricht eklatant den Urteilen des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesverwaltungsgerichts. Und zu Recht wird es im Grundrechtereport 2017 als das gerügt, was es ist. Der zweite Punkt, und auch der führt zu enormen Einschränkungen, sind die Entscheidung des Gesetzgebers vom Dezember 2016 zur Sozialhilfe. Es gilt das klare Prinzip, dass Sozialhilfe für Flüchtlinge, generell Sozialhilfe, nicht vom aufenthaltsrechtlichen Status abhängig gemacht werden darf. Das ist Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dass dies nun doch gemacht wurde, und zwar allein mit dem Ziel der Abschreckung von Flüchtlingen, zeigt, gerade im Bereich der Flüchtlingspolitik, wie gering ausgeprägt das Bewusstsein der Bundesregierung oder auch der Mehrheit des Bundestags ist, hier Rechtsnormen überhaupt einzuhalten. Dass hier in fast allen Bereichen des Türkei-Deals, im Bereich der Wohnortverpflichtung, im Bereich der Sozialhilfe so eklatant gegen feststehende Normen und Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts verstoßen wird oder andere Gerichte verstoßen wird, ist in meinen Augen einmalig und zeigt, dass hier tatsächlich was schwer ins Rutschen gekommen ist. Dazu gehört, und auch darüber wurde bei uns berichtet, ich freue mich, dass wir sogar zweimal mit Monitor zitiert worden sind in diesem Grundrechte-Report, dreimal, glaube ich, die Regelung zum Familiennachzug. Dass Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention das Recht haben, dass ihre Familienangehörigen nachziehen können, ist völlig unbestritten. Der Gesetzgeber hat einen schwächeren Schutz bezüglich des Familiennachzugs für die sogenannten Subsidiärgeschützten geschafft. Und demnachfolgend gab es eine Anerkennungspraxis des BAMF, insbesondere für syrische Flüchtlinge, dass diese Flüchtlinge eben nicht mehr der Genfer Flüchtlingskonvention, sondern zunehmend nur noch nach subsidiärem Schutz anerkannt worden sind, was dazu führt, dass ein Großteil dieser Flüchtlinge ihre Familienangehörigen nicht mehr nachziehen können. Wir haben jetzt die Neuregelung oder das Anerkenntnis der Bundesregierung, weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, ich glaube, vor ein paar Tagen kam das durch oder gestern, vorgestern, dass die Bundesregierung im Rahmen des Familiennachzugs noch maximal gewillt ist, 70, 80 Flüchtlinge aus Griechenland aufzunehmen, und begründet das mit der geringen Aufnahmekapazität in Deutschland. Das heißt, all das, was es an eigentlichen Rechtsprinzipien gibt, Artikel 6 Grundgesetz, die entsprechenden Normen in der Genfer Flüchtlingskonvention und auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention, wird einfach schlicht außen vor gelassen. Es geht ja nur um Flüchtlinge und der Anwendungsbereich der Grundrechte, die eben auch für Flüchtlinge gilt, insbesondere der europäischen, wird schlicht und ergreifend nicht mehr wahr und ernst genommen. Das ist für mich in beiden Bereichen eine völlig neue Qualität, im Bereich des Flüchtlingsschutzes einerseits, aber auch eben im Bereich der anlass- und verdachtslosen Überwachung, wie ich im ersten Teil skizziert habe und wie in der Grundrechte-Report zitiert, dass das Bewusstsein für Freiheits- und Grundrechte von den tragenden Gewalten dieses Staates, und so hat es ja auch im Einführungsreferat Herr Müller-Heidelberg gesagt, ein Angriff auf die Freiheitsrechte ist, wie wir ihn, finde ich, in der Geschichte des Grundgesetzes selten, wenn überhaupt, schon mal erlebt haben. Ich möchte auf einen Bereich, auf den der Grundrechte-Report auch eingeht, nur kurz eingehen. Das betrifft das Sozialstaatsprinzip und die sozialen Grundrechte. Natürlich gibt es im Grundrechteverständnis Deutschlands diese sozialen Grundrechte nicht, sondern allenfalls als Ausformung des Sozialstaatsprinzips. Darüber möchte ich keine Ausführungen machen. Aber doch zitiert der Grundrechte-Report zu Recht das Sondervotum im Zusammenhang mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die Erbschaftssteuer, wonach die Erbschaftssteuer eben nicht nur Steuereinnahmen regelt, sondern eben auch ein Instrument des Sozialstaats ist, Kumulation von Reichtum in den Händen weniger über Generationen hinweg zu verhindern und damit auch einen klaren Gestaltungsauftrag an den Gesetzgeber regelt. Ein Gestaltungsauftrag, den dieser Gesetzgeber, und auch darauf weist der Grundrechte-Report hin, in eklatanter Weise nicht wahrgenommen hat, über die Erbschaftssteuerreform, wonach Betriebsvermögen in weiten Teilen geschützt sind, in so weiten Teilen, dass selbst das Gleichbehandlungsprinzip im Zusammenhang mit dem Privatvermögen Einzelner hier eingeschränkt werden kann. Zu diesem Zusammenhang im weitesten Sinne gehört auch der Bereich Teilhabegesetz, wenngleich es im letzten Jahr da Verbesserungen gab im Zusammenhang mit dem Vermögensbehalt für behinderte Menschen, die bis zu 2600 Euro, glaube ich, das behalten können, führt die Tatsache, dass die Bundesregierung gleichzeitig deutlich gemacht hat, dass dieses Gesetz kostenneutral durchzuführen ist, dazu, dass mit enormen Einsparungen in diesem Bereich zu rechnen ist. Wie die Bundesregierung das machen will, hat sie auch deutlich gemacht. Und das kritisiert der Grundrechte-Report zu Recht, dass das Grundprinzip, dass ambulante Pflege oder ambulante Betreuung in der Regel vor Heimbetreuung geht, aufgehoben worden ist, was dazu führt, dass viele Behinderte in diesem Land künftig gegen ihren Willen in Heimen möglicherweise untergebracht werden. Das ist ein Punkt, über den ich mich gefreut habe, dass er aufgenommen worden ist, weil in der allgemeinen Berichterstattung über das Teilhabegesetz die Freude und die positive Bewertung doch überwogen hat und weil auch ich finde und auch wir haben darüber berichtet, dass zu Recht hier eine Entwicklung droht, die Behinderten das Leben in Zukunft deutlich schwerer machen als leichter machen und dass dieser Selbstbehalt weit weniger ins Gewicht fallen wird als die anderen Regelungen des Teilhabegesetzes, die insbesondere die freie Wahl des Wohnorts angeht. In diesem Zusammenhang weist der Grundrechte-Report, ich glaube nicht zum ersten Mal, auf ein 40 Jahre langes Versäumnis der Bundesregierung hin. Und darauf möchte ich auch kurz eingehen, auch weil wir hier noch jemanden haben, nämlich ein 40 Jahre langes Versäumnis des Gesetzgebers, die arbeitenden Gefangenen in die Rentenversicherung einzubeziehen. Ein klarer Widerspruch gegen den Resozialisierungsgedanken. Aber hinter dem Resozialisierungsgedanken steht nicht nur das Sozialstaatsprinzip, sondern auch Artikel 1 des Grundgesetzes, dass die Menschenwürde eben auch für Gefangene gilt. Auch hier scheint der Gesetzgeber alles andere als irgendwelche Anstrengungen zu unternehmen, das in den nächsten 40 Jahren abzuschaffen. Aber vielleicht schaffen wir das ja heute mit einem klaren Statement hier von meiner Seite. Ich möchte zum Schluss kommen und würde zwei Dinge noch gerne sagen. Es gibt einen Bereich, den ich gerne als Auftrag für die Verfasser des Grundrechte-Reports mitgeben werde, weil ich finde, es gibt einen großen Bereich der Einschränkung von Grundrechte, der in diesem Grundrechte-Report nur am Rande angesprochen wird, und das ist der Bereich der Digitalisierung. Ich glaube, dass alle, die sich über Grundrechte in diesem Land Sorgen machen, verstärkt Sorgen machen sollte, welche Entwicklung die Digitalisierung in diesem Bereich mit sich bringt. Digitalisierung ist ein großer Bereich. Im Zusammenhang mit Big Data und anderem findet sich das auch im Grundrechte-Report. Aber dass Konzerne wie Facebook und Google in zunehmendem Maße nicht nur über die Verteilung von Informationen entscheiden, sondern auch über die Unterdrückung von Informationen. Und ich weise hier auf die Berichterstattung des Guardian und der Süddeutschen Zeitung von vorgestern hin, dass in irgendwelchen Hinterhöfen in Berlin Tagelöhner darüber entscheiden, was wahr und was unwahr ist. Und dass diese Entscheidung im Wesentlichen darüber entscheidet, welche Informationen auch in Deutschland verbreitet werden oder eben nicht mehr verbreitet werden. Und wenn man sich überlegt, dass die sozialen Netzwerke wie Facebook oder Suchmaschinen, die längst nicht nur Suchmaschinen mehr sind, wie Google, dazu führen, dass Informationen überhaupt noch an die Bevölkerung kommen, dann ist das ein Punkt, der gar nicht gering genug geschätzt wird. Das würde ich gern auch aus eigenem Interesse, weil wir unmittelbar davon betroffen sind, an die Verfasser weitergeben und möchte abschließen mit einem großen Dank an die Organisationen, die Verfasser und Herausgeber, die diesen Grundrechte-Report verfasst haben. Nie waren Sie, wart ihr wichtiger als in dieser Zeit und wo die Hüter der Verfassung schon nur noch Abwehrgefechte führen, braucht es die kritischen Mahner mehr denn je. Die Entwicklungen des letzten Jahres, so wie es im Grundrechte-Report 2017 festgestellt worden sind, zeigt, es braucht eine starke Zivilgesellschaft, es braucht Organisationen, die sich darum kümmern. Auch wir Journalisten brauchen diese Organisationen, weil wir das Know-how dieser Organisationen brauchen. Und deswegen wünsche ich Ihnen jenseits aller Neutralitätsgebote eines Journalisten viel Erfolg bei Ihrer Arbeit weiter und den langen Atem, den Sie nötig haben, das zu machen. Ich finde, das ist großartige Arbeit und diese Gesellschaft braucht Organisationen wie Sie dringender denn.
Ja, herzlichen Dank. Das war ja auch nochmal ein richtiger Überblick über die vielen verschiedenen Themen, die ja oft gar nicht so leicht zusammenzufassen sind.
So sollte es doch sein.
So ist es. Es ist wunderbar. Ich leite jetzt aber zunächst mal über zu Oliver Rast. Die Frage der Nichtbeachtung von Grundrechten im Strafvollzug ist ja eines, über das wir eigentlich auch regelmäßig berichten müssten. Wir haben es auch immer wieder mit als Thema drin gehabt. Also ich kenne es auch aus unserer Organisation sehr stark, dass es von den Gefangenen selbst ja sehr stark so empfunden wird, dass ihre Rechte eigentlich immer völlig missachtet werden, dass sie auch kaum eine Lobby haben in der Öffentlichkeit, mit der sie sich an die Öffentlichkeit wenden können und der sie unterstützt. Die Rentenversicherung haben Sie gerade schon angesprochen, ist einer der Dinge, also die fehlende Rentenversicherung für Gefangene, die schon so lange brach liegt, obwohl es gesetzlich vorgesehen ist. Oliver Rast hat die Gefangenengewerkschaft gegründet 2014, 2016 haben sie die Fritz-Bauer-Preis der Humanistischen Union dafür bekommen. Und wir freuen uns, dass Sie jetzt einfach nochmal relativ kurz berichten, wie gegenwärtig der Stand ist.
Ja, auch das meinerseits herzlichen Dank, Frau Steven, Herr Müller-Heidelberg, für die Einladung, was wir noch immer nicht als selbstverständlich erachten, weil wir schon ein etwas abseits gelegenes idealistisches Projekt sind. Nun hat sich aber auch in den letzten Jahren ja durchaus herausgestellt, dass die Gefangenengewerkschaft und zweite Organisation gerade im Grundrechtekomitee, aber auch mit der Humanistischen Union zwei ganz, ganz wichtige Bündnispartner, Bündnispartnerinnen hat, weil wir, glaube ich, schon an entsprechenden zentralen Linien gemeinsam agieren. Vielleicht noch eine ganz kleine Anekdote, weil ich bin ja heute Morgen von Berlin nach Karlsruhe gefahren mit dem Zug, und umso näher ich Richtung Karlsruhe mich mit der Bahn fortentwickelte, kam mir so ein Punkt in den Kopf. Bei dem Grundrechte-Report gibt es ja auch einen kleinen Beitrag zu Überwachungsmaßnahmen gegen eine Gruppierung, der ich angehört haben soll, der militanten Gruppe MG. Und vor fast genau 10 Jahren war ich das letzte Mal in Karlsruhe. Ich bekam einen Freiflug unfreiwillig mit BKA-Beamten und landete direkt im Hof der Bundesanwaltschaft BAF. 10 Jahre weitergeblendet, die Zeiten ändern sich sprichwörtlich auch für mich, und ich darf dann heute hier bei dieser Vorstellung sein. Auch das war dann vor 10 Jahren tatsächlich komplett außerhalb meiner Vorstellungskraft, aber nun gut, so ist es. Ich bin, das ist dann vielleicht auch noch so als Mini-Prolog erforderlich, um vielleicht zu verstehen, warum es dann diese Initiative einer Gefangenengewerkschaft direkt authentisch aus der Haft gegeben hat. Ich bin in den späten 1980er Jahren sozialisiert worden, das ist ja auch irgendwie politbiografisch keine Überraschung mehr. Ich bin dann irgendwann im autonomen, partiell auch antiimperialistischen Milieu gewesen, zu einer Zeit, als es in der Haft noch Kollektive von politischen Aktivistinnen und Aktivisten gegeben hat. Als ich im Jahr 2007 inhaftiert wurde, war ich mit einer Situation konfrontiert, dass ich zwar diese Abziehbildchen von revoltierenden, politischen, revolutionären Gefangenen noch im Kopf hatte, aber nicht im Ansatz eine derartige Situation, schon gar nicht in JVA Tegel, habe wahrnehmen können. Und ich habe mich ja nie wirklich so als Betroffener betrachtet, weil es eine sehr passive Rolle ist, sondern tatsächlich als Aktivisten. Und mein Ansatz war, auch wenn das jetzt sehr verknappt ist, ob es eine Möglichkeit gibt, als politisches Subjekt, der außerhalb der Haft als Basisgewerkschafter aktiv war, sowohl in der syndikalistischen Freien Arbeiterunion als auch bei den Industrial Workers of the World, abgekürzt Bobbys, also ein David Graeber oder Noam Chomsky, ist beispielsweise Aktivist einer solchen kleinen Basisgewerkschaft. Der Ansatz war, ob es eine Möglichkeit gibt, ein basisgewerkschaftliches Engagement auf die widrigen Haftverhältnisse zu übertragen. Das war total ambitioniert. Es gab eigentlich auch überhaupt keine Aussicht, dass das in irgendeiner Form eine Realisierungschance hat. Nun gibt es dann allerdings 3-4 Momente, wo Inhaftierte unabhängig der gesamten Hierarchisierung, Fraktionierung, Fragmentierung zusammenkommen. Tatsächlich sind das Fragen von Grundrechten, zum einen die sprichwörtlich unter Verschluss gehaltene Arbeitswelt hinter Gittern, die wir versuchen transparent zu machen. In dem Kontext sind wir natürlich dann sehr schnell auf den Punkt gekommen, dass was seit 40 Jahren quasi im Gesetzesprozess versiegt, die mangelnde Sozialversicherungspflicht, von 1-2 Ausnahmen abgesehen, worauf ich auch nochmal ganz kurz eingehen werde. Und was ja dann letztlich unser emanzipatorischer Akt war, weil wir für uns in Anspruch genommen haben als inhaftierte Menschen, dass wir auch Träger, Trägerinnen von Grundrechten sind, dass wir uns bewusst nicht innerhalb des Strafvollzugsgesetzes bewegen wollen, sondern das in Anspruch nehmen, was jedem Menschen in dieser Bundesrepublik Deutschland sozusagen als rechtliche Handhabe zur Verfügung stehen müsste, das bundesrepublikanische Grundgesetz. Und da gibt es bekanntlich die Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit, Artikel 9 Absatz 1 und 3. Und unser Ansatz war, uns außerhalb dieser sogenannten Gefangenen Mitverantwortung zu bewegen, weil die komplett institutionell stillgelegt ist. Also das ist so eine Form der quasi Beteiligung für Inhaftierte, was aber überhaupt nicht über den Rahmen des Haftalltags hinausreichen kann. Und unser Ansatz, und das ist dann sozusagen auch unser Beitrag, wir sagen nicht Resozialisierung, sondern Sozialisierung, dass wir da ein Projekt geschaffen haben, was auch keine reine Knastgewerkschaft ist. Wir wollen sprichwörtlich die Mauern überwinden, sondern die Gefangenengewerkschaft, bundesweite Organisation, ist ein gewerkschaftspolitischer, gewerkschaftsrechtlicher Ansatz, der die soziale Frage hinter den Gittern aufwirft, und zwar im solidarischen Verbund von inhaftierten und nicht inhaftierten Beschäftigten oder Beschäftigungslosen. Das ist mitunter immer noch falsch zitiert worden, und das ist uns auch ganz wichtig, das zu betonen. Der wichtige Ansatz, den wir dann letztlich gefunden haben, um auch diesen hohen Grad von Ethnisierung aufzubrechen, zumindest punktuell, ist dann tatsächlich die Fragestellung Arbeitswelt hinter Gittern, dieses staatlich sanktionierte Sozial- und Lohndumping, weil wir müssen uns vergegenwärtigen, die Knastarbeit ist vermutlich, wenn wir so den Niedriglohnsektor haben, nochmal ein ganz, ganz, ganz niedrig angesiedeltes Segment, vielleicht knapp oberhalb jenes von migrantischen Tagelöhnern, Tagelöhnerinnen ohne Papieren beispielsweise. Das ist ein neuralgischer Punkt. Alle Inhaftierten begreifen, dass an ihnen, auch wenn sie es vielleicht anders formulieren würden, ein Billiglohnsystem durchexerziert wird. Alle haben eine Ahnung davon, wenn sie morgens an der Werkbank stehen, dass dieser Vergütungsschlüssel keiner sein kann, der mit der auch geleisteten Arbeit in Einklang steht, weil Haftanstalten schon seit Jahrzehnten keine Einrichtungen mehr, wo ausschließlich Tüten geklebt werden oder Kugelschreiber zusammengedreht werden. Haftanstalten sind Produktionsstätten, sind Fabrikanlagen geworden, die mehr und mehr betriebswirtschaftlich organisiert werden. Das ist auch gar nicht unser O-Ton, sondern das kann man auf den entsprechenden Homepages des sogenannten vollzuglichen Arbeitswesens nachlesen. Haftanstalten sind als verlängerte Werkbank der örtlichen Industrie konzipiert. Das heißt, es wird kein Ausschuss, sondern Mehrwert produziert. Und der Urkonflikt, und das sage ich irgendwie so als, weiß nicht, marxistisch halbgebildeter Mensch, der Urkonflikt zwischen Arbeit und Kapital ist auch hinter Gittern nicht außer Kraft gesetzt, der existiert. Und dass sich daran Konfliktpotenzial entwickelt, darf auch nicht überraschen. Das, was tatsächlich gefehlt hat, war ein organisatorischer Zusammenhang, der das bündelt und entsprechend artikuliert. Das ist uns nach 3 Jahren eigentlich schon von Beginn an gelungen. Wir hatten halt vorgestern unser 3-jähriges Jubiläum. Auch das war partiell nicht in meiner Vorstellungswelt, dass ich so ein Projekt über eine derartige Wegstrecke halten kann. Aber offenbar sind die Themen, die wir mit unserem minimalistischen Konzept aufgeworfen haben, die richtigen, das spricht die komplette Einbeziehung von inhaftierten Menschen in die Sozialversicherung. Dazu gehört beispielsweise auch endlich Schluss mit der Schlechterstellung auch bei der Arbeitslosenversicherung, weil das hatte, glaube ich, vor 2-3 Jahren die katholische Straffälligenhilfe nochmal aufgeworfen, weil bei inhaftierten Menschen werden arbeitsfreie Sonntage und Feiertage nicht in den Berechnungszeitraum mit aufgenommen. Das bedeutet, wenn Langzeitinhaftierte irgendwann mal die Möglichkeit haben, E1 beziehen, dass sie faktisch 25% etwa länger arbeiten müssen. Die Rentenfrage ist tatsächlich für inhaftierte Menschen zentral, weil der Nichterwerb von Anwartschaften, auch wenn es dann nur 5 Jahre sind oder gar 10 oder 15, bedeutet, gerade dann für Langzeitinhaftierte, falls sie dann irgendwann mal die Möglichkeit haben, die Hafttore hinter sich zu sehen, das direkte Ticket in die Altersarmut. Zum Thema Resozialisierung, das Gebot wird damit ad absurdum geführt. Und absurd ist tatsächlich auch, dass in der Ursprungsfassung des Strafvollzugsgesetzes die Sozialversicherungspflicht ja verankert ist, aber das berühmt-berüchtigte Bundesgesetz fehlt. Und die Warteschleife scheint weiterhin seitens des Gesetzgebers und gerade auch einzelner Bundesländer gewählt zu werden. Und unsere Aufgabe ist es dann im Verbund, gerade mit dem Grundrechtekomitee, mit der Humanistischen Union, mit kritischen Juristen, Juristinnen, letztlich so viel gesellschaftlichen Druck aufzubauen, dass Inhaftierte die nicht vorhandene, halb vorhandene, mit uns würde ich sagen schon vorhandene Lobby derart stärken, dass dieses Thema auch nicht nur auf der Agenda bleibt, sondern letztlich auch zu einem Abschluss kommt.